Kaum waren sie außer Haus, begann er mit seinen Fragen. »Wer ist Colonel Brandon? Ist er ein vermögender Mann?«
»Ja, er hat einen sehr ansehnlichen Landsitz in Dorsetshire.«
»Das freut mich. Er scheint mir ein Gentleman zu sein. Und ich glaube, ich darf dir zu der Aussicht auf einen höchst respektablen Hausstand gratulieren, Eleanor.«
»Mir, Bruder? Was meinst du damit?«
»Er mag dich. Ich habe ihn genau beobachtet und bin überzeugt davon. Wie groß ist sein Vermögen?«
»Ich glaube, etwa 2000 im Jahr.«
2000 im Jahr?« Er schraubte sich zu den höchsten Höhen der Großzügigkeit empor und fügte hinzu, »Eleanor, ich wünschte um deinetwillen von ganzem Herzen, es wäre doppelt so viel.«
»Das glaube ich dir gern«, erwiderte Eleanor. »Aber ich bin mir ganz sicher, dass Colonel Brandon nicht den leisesten Wunsch verspürt, mich zu heiraten.«
»Da irrst du dich, Eleanor, da irrst du dich ganz gewaltig. Gib dir nur ein bisschen Mühe und er ist dir sicher. Noch mag er unentschieden sein, er zögert vielleicht, weil dein Vermögen gar so gering ist, und seine Freunde werden ihm alle abraten. Aber ein paar kleine Artigkeiten und Ermutigungen, wie sie den Damen so leicht fallen, werden ihn festnageln, ob er will oder nicht. Und es gibt keinen Grund, warum du dich nicht um ihn bemühen solltest. Wir wollen nicht annehmen, dass eine ältere Neigung deinerseits... Kurzum, du weißt ja, dass eine solche Verbindung nicht in Frage kommt. Die Hindernisse sind unüberwindlich. Und du bist zu vernünftig, um das nicht einzusehen.«
»Colonel Brandon ist genau der Richtige. Und von meiner Seite soll es nicht an Höflichkeit fehlen, damit er an dir und deiner Familie Gefallen findet. Es ist eine Heirat, die alle zufriedenstellen wird. Kurzum, es ist genau das...« Er dämpfte seine Stimme zu einem bedeutungsvollen Flüstern,
»was alle Beteiligten ganz außerordentlich begrüßen werden.«
Er fasste sich wieder und fügte hinzu, »das heißt, ich will sagen, all deine Angehörigen sind aufrichtig daran interessiert, dich gut versorgt zu wissen. Vor allem Fanny, ihr liegt dein Wohl sehr am Herzen, das versichere ich dir. Und auch ihre Mutter, Mrs. Ferrars, eine äußerst gutmütige Frau, wäre gewiss sehr erbaut. Sie hat sich erst kürzlich dahingehend geäußert.«
Eleanor würdigte ihm keine Antwort. »Es wäre ja bemerkenswert«, fuhr er fort, »regelrecht kurios, wenn Fannys Bruder und meine Schwester gleichzeitig in den Stand der Ehe treten würden. Dabei ist es keineswegs unwahrscheinlich.«
»Hat denn Mr. Edward Ferrars vor, zu heiraten?« fragte Eleanor mit fester Stimme.
»Im Augenblick ist noch nichts vereinbart. Aber die Dinge geraten in Bewegung. Er hat eine vortreffliche Mutter. Mrs. Ferrars wird ihm höchst großzügig 1000 Pfund im Jahr aussetzen, wenn die Heirat stattfindet. Die Dame ist die ehrenwerte Miss Morton, einzige Tochter des verstorbenen Lord Morton, ausgestattet mit 30.000 Pfund. Eine von beiden Seiten höchst wünschenswerte Verbindung. Und ich zweifle nicht daran, dass mit ein wenig Geduld etwas daraus wird. 1000 Pfund im Jahr zu opfern, und das für alle Zeiten, ist eine Menge Geld für eine Mutter. Aber Mrs. Ferrars ist eben ein nobler Charakter. Noch ein Beispiel für ihre Großzügigkeit. Neulich, wir waren kaum in der Stadt eingetroffen, drückte sie Fanny Banknoten im Wert von 200 Pfund in die Hand. Sie hatte mit sicherem Blick erkannt, dass wir zurzeit nicht gerade in Geld schwimmen. Und das war uns sehr willkommen. Denn solange wir hier wohnen, müssen wir ein großes Haus führen, was mit hohen Kosten verbunden ist.« Er schwieg, damit sie ihm Recht geben und ihn bemitleiden konnte, und sie zwang sich zu sagen, »Eure Kosten sind sicher beträchtlich, in der Stadt wie auf dem Land, aber ihr habt auch ein großes Einkommen.«
»Nicht so groß, wie manche Leute vermuten. Doch ich will mich nicht beklagen, es ist zweifelsohne ein gutes Einkommen und wird mit der Zeit hoffentlich noch besser werden. Die Einhegung der Almendefelder von Norland, die gerade im Gange ist, bedeutet eine schwere Belastung. Und dann habe ich vor einem halben Jahr einen kleinen Kauf getätigt. East Kingham Farm. Du erinnerst dich sicher an das Gut, wo der alte Gibson gelebt hat. Der Besitz war für mich in jeder Hinsicht höchst erstrebenswert. Er grenzt unmittelbar an mein Land, und ich fühlte mich geradezu verpflichtet, ihn zu kaufen. Ich hätte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, wenn er in andere Hände gefallen wäre. Und für seinen Vorteil muss man nun einmal zahlen. Es hat mich tatsächlich eine stattliche Summe gekostet.«
mehr als es bei näherer Betrachtung wirklich wert ist?
Nun, ich hoffe nicht. Ich hätte es schon am nächsten Tag für mehr Geld wieder losschlagen können, als ich bezahlt habe. Aber was den Kaufpreis betrifft, da hätte ich auch großes Pech haben können. Denn die Staatspapiere standen zu diesem Zeitpunkt so niedrig, dass ich mit großem Verlust hätte verkaufen müssen, wenn ich die benötigte Summe nicht zufällig auf der Bank gehabt hätte.
Eleanor konnte nur lächeln. Wir hatten auch noch andere große, unvermeidliche Ausgaben, als wir nach Norland zogen. Unser verehrter Vater hat, wie du wohl weißt, den gesamten Stanhill-Sachbesitz, der sich noch auf Norland befand und der sehr wertvoll war, deiner Mutter vermacht. Es liegt mir fern, darüber zu murren. Er hatte zweifellos das Recht, nach Belieben über seinen Besitz zu verfügen. Doch das hatte zur Folge, dass wir große Mengen von Bettwäsche, Porzellan und so weiter kaufen mussten, um das Haus mit dem auszustatten, was weggeschafft worden war. Du kannst dir vorstellen, dass wir nach all diesen Ausgaben alles andere als reich sind und Mrs. Ferrers Güte sehr zu schätzen wissen.
Natürlich, sagte Eleanor, und unterstützt von ihrer Großzügigkeit werdet ihr hoffentlich trotz alledem im Wohlstand leben.
In ein oder zwei Jahren werden wir um einiges weiter sein, erwiderte er ernst. Doch es gibt noch viel zu tun. Vorläufig ist noch kein einziger Stein von Fannys Gewächshaus gesetzt. Und der Blumengarten existiert bisher auch nur auf dem Papier.
Wo soll das Gewächshaus stehen?
Auf der Anhöhe hinter dem Haus. Die alten Nussbäume mussten alle weg, um Platz zu schaffen. Es wird ein recht hübscher Blickfang, von vielen Stellen im Park aus zu sehen. Und der Blumengarten zieht sich dann unmittelbar davor den Hang hinunter. Das wird ausnehmend schön. Die alten Weißdorne, die stellenweise auf der Kuppe wuchsen, haben wir alle entfernt.
Eleanor behielt ihre Skepsis und Kritik für sich und war dankbar, dass Marianne dieses Ärgernis nicht miterleben musste. Da er nun seine Armut ausreichend herausgestrichen hatte und nicht mehr Gefahr lief, für seine Schwestern ein paar Ohrringe kaufen zu müssen, wenn er das nächste Mal bei Grace vorbeikam, lenkte er seine Gedanken in eine erfreulichere Richtung und beglückwünschte Eleanor zu ihrer Freundin Mrs. Jennings.
»Sie scheint mir eine höchst schätzenswerte Frau zu sein. Ihr Haus, ihr Lebensstil, alles zeugt von einem äußerst guten Einkommen. Und diese Bekanntschaft ist nicht nur jetzt sehr hilfreich für euch, sondern könnte sich am Ende auch als materiell vorteilhaft erweisen. Dass sie euch nach London eingeladen hat, zeigt auf jeden Fall, dass sie euch mag.« Ja, es verrät in der Tat eine so große Sympathie, dass ihr wahrscheinlich, wenn sie einmal stirbt, nicht vergessen werdet. Sie dürfte viel zu vererben haben.
Eher gar nichts, vermute ich, denn sie hat nur den Nießbrauch am Grundbesitz, der auf die Kinder übergeht.
Aber es ist nicht anzunehmen, dass sie ihr Einkommen restlos ausgibt. Kaum jemand mit gesundem Menschenverstand würde das tun, und über ihre Ersparnisse darf sie frei verfügen.
Meinst du nicht, sie wird sie eher ihren Töchtern vermachen statt uns?
Beide Töchter sind hervorragend verheiratet. Deshalb erkenne ich keinerlei Notwendigkeit, sie darüber hinaus noch zu bedenken. Euch hingegen erwächst, da sie euch so begünstigt und bei sich aufnimmt, meines Erachtens eine Art Anspruch auf künftige Berücksichtigung, den eine gewissenhafte Frau nicht ignorieren wird. Liebenswürdiger kann man unmöglich sein. Und sie wird sich kaum so verhalten, ohne sich bewusst zu machen, welche Erwartungen sie damit weckt.
Aber in denen, um die es eigentlich geht, erweckt sie doch gar keine.
Nein, Bruder, du treibst es wirklich zu weit in deiner Sorge um unser Wohlergehen und Gedeihen.
Nun ja, sagte er und schien sich wieder zu besinnen. Es steht freilich nicht in unserer Macht. Steht überhaupt nicht in unserer Macht. Aber was ist eigentlich mit Marianne los, liebe Eleanor? Sie sieht unpässlich aus, ist blass und ganz dünn geworden. Ist sie krank?
Es geht ihr nicht gut. Die Nerven sind schwach, schon seit einigen Wochen.
Das tut mir leid. In ihrem Alter zerstört jede Art von Krankheit die jugendliche Frische für immer. Bei ihr hat sie sich nicht lange gehalten. Letzten September war sie noch ausnehmend hübsch und es sah ganz danach aus, als würden ihr die Männer zufliegen. Ihre Schönheit war von der Art, die ihnen besonders gefällt. Ich weiß noch, dass Fanny immer sagte, sie würde wohl eher heiraten und eine bessere Partie machen als du.
Nicht, dass sie dich nicht furchtbar gern hat, aber es kam ihr eben so vor. Doch da dürfte sie sich geirrt haben. Ich frage mich, ob Marianne jetzt noch einen Mann mit mehr als 500 oder bestenfalls 600 im Jahr findet. Und ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn du es nicht besser triffst. Dorsetshire. Ich kenne Dorsetshire kaum, liebe Eleanor. Wäre aber außerordentlich erfreut, wenn ich es besser kennenlernen würde. Und ich kann mich, glaube ich, dafür verbürgen, dass du Fanny und mich zu deinen ersten und zufriedensten Gästen zählen darfst. Eleanor versuchte ihm mit großem Ernst klarzumachen, dass von einer Eheschließung mit Colonel Brandon nicht die Rede sein konnte. Doch diese Vorstellung behagte ihm allzu sehr, als dass er sich davon verabschieden wollte. Und er war fest entschlossen, sich mit diesem Herrn enger anzufreunden und einer Heirat durch alle erdenkliche Freundlichkeit Vorschub zu leisten. Er selbst hatte nichts für seine Schwestern getan, hatte aber immerhin genug Gewissensbisse, um bestrebt zu sein, dass alle anderen eine Menge für sie taten. Und ein Antrag von Colonel Brandon oder ein Vermächtnis von Mrs. Jennings waren der einfachste Weg, sein eigenes Versäumnis wettzumachen. Sie hatten Glück und trafen Lady Middleton zu Hause an. Und auch Sir John kam heim, bevor ihr Besuch beendet war. Beide Seiten tauschten überschwängliche Höflichkeiten aus. Sir John war ohnehin bereit, jedermann gern zu haben. Und obwohl Mr. Dashwood anscheinend nicht viel von Pferden verstand, betrachtete er ihn bald als einen recht gutmütigen Burschen. Lady Middleton fand sein Auftreten hinreichend weltmännisch, um ihn ihrer Bekanntschaft würdig zu erachten, und Mr. Dashwood seinerseits war, als er sich verabschiedete, von beiden entzückt. »Nun habe ich Fanny vielversprechendes zu berichten«, sagte er, als er mit seiner Schwester zurückging. »Lady Middleton ist wirklich eine äußerst vornehme Frau. Eine solche Frau wird Fanny sicher gern kennenlernen wollen. Und auch Mrs. Jennings, eine grundanständige Frau, wenn auch nicht so vornehm wie ihre Tochter. Nicht einmal bei ihr muss deine Schwägerin Bedenken haben, sie zu besuchen, was, ehrlich gesagt, ein wenig der Fall war und nur natürlich ist. Wir wussten nämlich bloß, dass Mrs. Jennings die Witwe eines Mannes ist, der auf ziemlich primitive Weise zu seinem Geld kam. Fanny und Mrs. Ferrars hatten starke Vorbehalte und befürchteten, Mrs. Jennings und ihre Töchter zählten nicht zu der Art von Frauen, mit denen Fanny verkehren will. Aber was ich ihr jetzt berichten kann, ist in höchstem Grade zufriedenstellend. Kapitel 34. Mrs. John Dashwood hatte so viel Vertrauen in das Urteil ihres Mannes, dass sie schon am nächsten Tag sowohl Mrs. Jennings als auch deren Tochter einen kurzen Besuch abstattete. Und ihr Vertrauen wurde belohnt, als sie erkannte, dass selbst Erstere, also sogar die Frau, bei der ihre Schwägerinnen wohnten, einer gewissen Beachtung keineswegs unwürdig war. Und was Lady Middleton betraf, so schien sie ihr gar eine der charmantesten Frauen auf Erden zu sein. Lady Middleton war von Mrs. Dashwood ebenfalls angetan. In beiden regierte eine kaltherzige Selbstsucht, von der sie sich gegenseitig angezogen fühlten. Mit ihren langweiligen, guten Manieren und ihrem umfassenden Mangel an Verstand waren sie gewissermaßen Gleichgesinnte. Doch eben diese Umgangsformen, deren wegen Lady Middleton eine so hohe Meinung von Mrs. John Dashwood hegte, waren nun gar nicht nach dem Geschmack von Mrs. Jennings. Sie sah in ihr nur eine kleine, hochnäsige Frau mit herzlosem Gebaren, die den Schwestern ihres Mannes lieblos und fast wortlos entgegentrat, denn in dem Viertelstündchen, das sie für die Berkeley Street erübrigte, saß sie mindestens 7,5 Minuten lang schweigend da. Eleanor hätte zu gern gewusst, ob Edward mittlerweile in London war, fragte aber lieber nicht. Und nichts hätte Fanny bewogen, seinen Namen freiwillig vor ihr zu nennen, solange sie noch nicht berichten konnte, dass seine Heirat mit Miss Morton beschlossene Sache sei oder die Hoffnungen ihres Gatten bezüglich Colonel Brandons sich noch nicht erfüllt hatten. Sie glaubte, dass die beiden immer noch sehr aneinander hingen, so dass man nicht vorsichtig genug sein konnte und sie bei allen Anlässen getrennt halten musste, damit es zwischen ihnen weder zu einem Wort noch zu einer Berührung kam. Doch die Auskunft, die sie nicht geben wollte, wurde bald von anderer Seite erteilt. Wenig später tauchte nämlich Lucy auf, um Eleanors Mitleid einzufordern. Obwohl Edward zusammen mit Mr. und Mrs. Dashwood in London eingetroffen sei, habe sie noch nichts von ihm gesehen. Er wage es nicht, sie in Bartletts Buildings zu besuchen, aus Angst, man könne ihnen auf die Schliche kommen. Ihrer beider Ungeduld sei zwar unsagbar, doch im Augenblick bleibe ihnen nichts anderes übrig, als einander zu schreiben. Edward machte kurz darauf selbst deutlich, dass er in der Stadt war, denn er sprach zweimal in der Berkeley Street vor. Zweimal fand sich seine Karte auf dem Tisch, als sie von ihren vormittäglichen Erledigungen zurückkehrten. Eleanor war froh, dass er vorbeigeschaut, und noch froher, dass sie ihn verpasst hatte. Die Dashwoods waren so ungeheuer entzückt von den Middletons, dass sie, die sonst selten etwas zu geben pflegten, beschlossen, ihnen zu Ehren nun doch etwas zu geben, nämlich eine Essenseinladung. Und bereits kurz nach dem ersten Kennenlernen luden sie sie zum Dinner in die Harley Street ein, wo sie für 3 Monate ein sehr stattliches Haus gemietet hatten. Die beiden Schwestern und Mrs. Jennings wurden ebenfalls eingeladen, und Mr. Dashwood sorgte dafür, dass zu den Gästen auch Colonel Brandon zählte, der sich immer gern dort aufhielt, wo die Mrs. Dashwood waren. Und Mr. Dashwoods bemühte Artigkeiten leicht erstaunt, aber doch erfreut entgegennahm. Die Mädchen sollten Mrs. Ferrars kennenlernen. Allerdings brachte Eleanor nicht in Erfahrung, ob ihre Söhne ebenfalls anwesend sein würden. Schon die Aussicht, diese Dame zu sehen, genügte, um die Einladung für sie interessant zu machen. Denn obwohl sie Edwards Mutter nun ohne jene Beklommenheit gegenübertreten konnte, die früher ein solches Kennenlernen sicher begleitet hätte, obwohl es ihr nun völlig gleichgültig sein konnte, was die Dame von ihr hielt, waren ihr Wunsch, in Gesellschaft mit Mrs. Ferrars zusammenzutreffen und ihre Neugier auf sie so lebhaft wie eh und je. Die Spannung, mit der sie diese Einladung also erwartete, steigerte sich noch, wenngleich nicht zur Vorfreude, als sie kurz darauf erfuhr, die Mrs. Steele würden ebenfalls anwesend sein. Die beiden hatten sich Lady Middleton so sehr empfohlen, hatten sich durch ihre Beflissenheit dermaßen angenehm gemacht, dass die Lady sie ebenso bereitwillig wie Sir John für 1-2 Wochen in die Conduit Street einlud. Auch wenn Lucy nicht unbedingt vornehm war und ihre Schwester nicht einmal vornehm tat. Und als die Mrs. Steele von der Einladung der Dashwoods erfuhren, begrüßten sie es sehr, dass ihr Besuch schon ein paar Tage vor diesem Dinner begann. Als Nichten des Gentlemans, der sich jahrelang um Mrs. John Dashwoods Bruder gekümmert hatte, konnten sie deren wohlwollende Aufmerksamkeit beanspruchen, aber dies hätte nicht ausgereicht, ihnen einen Platz an ihrer Tafel zu verschaffen. Als Lady Middletons Gäste jedoch mussten auch sie eingeladen werden. Und Lucy, die sich schon lange wünschte, die Familie persönlich kennenzulernen, um ihre Wesensarten und die daraus für sie erwachsenden Schwierigkeiten zu studieren, hatte immer auf eine Gelegenheit gehofft, sich nach Möglichkeit anzubiedern, und war noch selten im Leben so glücklich gewesen wie in dem Moment, als sie Mrs. John Dashwoods Karte erhielt. Die Wirkung auf Eleanor war eine ganz andere. Sie kam sofort zu dem Schluss, dass Edward, der bei seiner Mutter wohnte, zu einer Geselligkeit, die seine Schwester gab, einfach eingeladen sein musste, wo doch auch seine Mutter eingeladen war. Und ihn nach allem, was geschehen war, zum ersten Mal zu sehen, obendrein in Gesellschaft von Lucy, sie wusste nicht, wie sie das ertragen sollte. Diese Befürchtungen beruhten vielleicht nicht unbedingt auf vernünftigen Überlegungen und ganz sicher nicht auf genauen Kenntnissen. Und sie schwanden auch wieder, allerdings nicht etwa, weil Eleanor sich zusammennahm, sondern aufgrund von Lucys liebenswürdiger Mitteilsamkeit. Sie meinte Eleanor eine schwere Enttäuschung zu bereiten, als sie ihr erzählte, Edward werde am Dienstag mit Sicherheit nicht in der Harley Street sein, und hoffte, ihren Schmerz noch zu vergrößern, indem sie ihr einredete, er halte sich wegen seiner übergroßen Liebe zu ihr, Lucy, fern, die er nicht verbergen könne, wenn sie zusammen seien. Es kam der bedeutungsschwere Dienstag, an dem die beiden jungen Damen dieser furchterregenden Schwiegermutter vorgestellt werden sollten. »Haben Sie Mitleid mit mir, liebe Miss Dashwood«, sagte Lucy, als sie zusammen die Treppe hinaufgingen, denn die Middletons waren unmittelbar nach Mrs. Jennings eingetroffen, sodass sie alle gleichzeitig dem Diener nach oben folgten.
»Hier ist niemand außer Ihnen, der mit mir fühlt. Ich sage Ihnen, ich kann mich kaum aufrecht halten. Lieber Himmel, in ein paar Sekunden sehe ich die Person, von der all mein Glück abhängt und die meine Schwiegermutter werden soll.«
Eleanor hätte sie umgehend trösten können mit dem Hinweis, es werde sich bei der Dame, die sie gleich zu Gesicht bekämen, wahrscheinlich eher um Miss Mortons Schwiegermutter handeln als um die ihre. Doch stattdessen versicherte sie ihr vollkommen aufrichtig, sie habe Mitleid mit ihr. Zu Lucys großer Verblüffung, die sich zwar tatsächlich unbehaglich fühlte, aber immerhin gehofft hatte, für Eleanor ein Gegenstand unbezähmbaren Neids zu sein. Mrs. Ferrars war eine kleine, dünne Frau, die sich sehr gerade, fast steif hielt und ernst, fast säuerlich dreinblickte. Ihr Teint war blass und ihr Gesicht schmal geschnitten, ohne Anmut und von Natur aus ohne jeden Ausdruck. Zum Glück bewahrte eine gerunzelte Stirn ihre Miene davor, blamabel langweilig zu wirken, indem sie ihr die markanten Merkmale von Stolz und Boshaftigkeit verlieh. Sie war keine Frau vieler Worte, denn anders als die meisten Menschen passte sie die Anzahl ihrer Worte der Anzahl ihrer Gedanken an. Und von den wenigen Silben, die ihr entschlüpften, war keine einzige an Miss Dashwood gerichtet. Sie musterte sie nur, wild entschlossen, sie auf keinen Fall zu mögen. Mittlerweile konnte man Eleanor mit einem solchen Verhalten nicht mehr unglücklich machen. Noch vor ein paar Monaten hätte es sie schwer gekränkt. Aber jetzt hatte Mrs. Ferrars die Macht, sie damit zu verstören, gänzlich verloren. Und dass sie sich den Mrs. Steele gegenüber ganz anders verhielt, offenbar absichtlich anders, um sie noch tiefer zu demütigen, amüsierte sie nur. Sie belächelte das huldvolle Benehmen, mit dem Mutter und Tochter just die Person auszeichneten, nämlich Lucy, der sie am schroffsten begegnet wären, wenn sie gewusst hätten, was Eleanor wusste. Eleanor selbst hingegen, die verhältnismäßig wenig Möglichkeiten hatte, ihnen weh zu tun, wurde von beiden demonstrativ geschnitten. Doch obwohl sie diese irregeleitete Huld belächelte, konnte sie nicht anders als angesichts der schäbigen Torheit, der sie entsprang, und der bemühten Artigkeiten, mit denen die Mrs. Steele um anhaltende Gunst buhlten, alle vier von Herzen zu verachten. Lucy frohlockte, dass sie so ehrenvoll ausgezeichnet wurde, und Miss Steele brauchte man nur mit Dr. Davies aufzuziehen, um sie restlos glücklich zu machen. Das Dinner war eindrucksvoll, die Diener zahlreich, und alles zeugte vom Hang der Hausherrin zum großen Auftritt und von der Fähigkeit des Hausherrn, dies zu finanzieren. Trotz der Verschönerungen und Neubauten in Norland und obwohl sein Besitzer einmal wegen rund 1000 Pfund beinahe Staatspapiere mit Verlust hätte verkaufen müssen, wies nichts auf die Mittellosigkeit hin, die er daraus abzuleiten versucht hatte. Von Armut war, außer in den Gesprächen, nichts zu spüren. Genau dort allerdings fehlte es an allem. John Dashwood selbst hatte nicht viel Hörenswertes zu vermelden und seine Frau noch weniger. Das war jedoch keine besondere Schande, denn es traf auf die meisten Gäste zu, die fast alle wenig Erfreuliches zu bieten hatten, da sie an dem einen oder anderen Ungenügen krankten. Einem Mangel an Verstand, angeboren oder erworben, an Kultiviertheit, an Geist oder an Gelassenheit.